Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcasts. Es geht natürlich um die Riesenlaufparty in Karlsruhe, wo wir auch mit sehr guten Ergebnissen zum Teil rausgegangen sind, aber auch mit Ergebnissen, die noch Luft nach oben lassen. Und darüber reden wir eigentlich die ganze Folge. Viel Spaß! Wir peilen einen neuen Podcast-Rhythmus an, indem wir ein bisschen früher in der Woche aufnehmen und hochladen, um aktueller über unser Wochenendgeschehen reden zu können. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Aber die Woche sieht es gut aus, weil es ist jetzt Montagabend und Flo und Brian sind auch mit mir hier am Start. Wollte ich kurz Hallo sagen?
Hallihallo!
Hallo!
Oh, meine Stimme.
Hallihallo!
Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen ölen.
Wir trinken wieder eine Spezie einer bestimmten Marke, die es irgendwie immer schön im Haushalt Binjok, Brem, Hild gibt und die uns sponsoren soll. diese Marke macht auch ein Bier. vielleicht kann die auch mal die Biermeile dann supporten, ne?
Oder eine Spezi-Meile.
Eine Spezi-Meile würden wir dann auch machen, glaube ich, ja.
Naja, die Laura ist ja schon auch immer für eine Aperol-Meile, aber vor ein paar Tagen ist ihnen, glaube ich, aufgefallen, dass eine Aperol-Meile ja auch halt relativ viel Alkohol beinhaltet, also von der reinen Menge, die man konsumiert. Das ist ihr, glaube ich, erst jetzt aufgefallen, deswegen, glaube ich, sucht sie nach einer Alternative.
Ja.
Und in einem Aperol ist ja auch Kohlensäure drin.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass ein Aperol viel besser runtergehen würde.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Brian, wann kommt dein Biermalen-Debüt?
Warten wir mal noch ab, oder? ich gucke ja jetzt, jede Woche sehe ich die Biermeilers oder alle zwei Wochen, die sind die direkt bei mir um die Ecke.
Samstag werden wir in Karlsruhe waren.
Und ich sehe dann immer die Kreidemarkierungen die nächsten paar Tage, wenn ich da vorbeilaufe. Also das scheint schon auch immer eine spannende Veranstaltung zu sein.
Ja, die werden wir uns mal angucken. Auch Fritz kennt sie natürlich schon. Aber wollen wir kurz ein Bier mal ein Update geben, weil wir irgendwie öfter gefragt werden auch auf Instagram und auch wenn wir unterwegs sind, wann denn unsere Biermeile stattfindet. Ja. Das ist dieses Jahr, haben wir es schon mal gesagt.
Wir hatten es glaube ich schon mal erwähnt, dass wir da Schwierigkeiten haben.
Ja, aber eigentlich kann man ja schon sagen, es wird auf jeden Fall eine Biermeile geben.
Der Termin ist noch
offen.
Und wir wollen da jetzt natürlich keine Schuldzuweisungen starten, aber an uns liegt es nicht.
Ja, ich meine, wir haben ja auf Instagram die Umfrage mal gemacht, auch was den Leuten lieber wäre, so dieses Ende Juli-Ding, wo es dann wieder mit dem Leutershausener Altstadtfest wäre oder wenn wir es im September machen. Und ich glaube, die Umfrage ging sogar knapp für September aus. Und so, wenn man mit den Leuten redet, auch den Läufern, ist, glaube ich, September denen sogar auch lieber.
Ist halt auch einfach, das ist halt noch in der Saison, das August-Ding, und da hat jeder noch ein bisschen selber was zu tun. Und September, da wollen halt alle dann schon, ja, okay, fängt mir das wieder an oder kommt gerade aus der Saisonpause und so. Schon verständlich.
Ja.
Naja, und dann war das halt, dass für unseren Termin ja eigentlich die deutschen Staffelmeisterschaften vorgesehen waren. Und ist insofern ein Problem, weil wir da ja eigentlich laufen wollten. Und ja, viele andere Athleten ja auch. Und dann gab es da irgendwie immer keine definitive Aussage, ob das jetzt wirklich da stattfindet oder nicht. Und uns ist jetzt dann noch irgendwie zu Ohren gekommen, dass jetzt doch eventuell im September, also für unseren September-Termin sozusagen, in Frage kommt die Staffelmeisterschaft. Also alles nicht so einfach für uns.
Wir sind quasi ausgewichen, um nicht mit der Staffel in die Quere zu kommen. Und jetzt sind wir wahrscheinlich genau wieder mit der Staffel in die Quere gekommen. Also wild.
Verschwörungstheoretiker könnten behaupten, hat jemand was dagegen gefasst, ne?
Die wollen Konkurrenz machen, aber ich sag das, meint ihr, wir haben mehr Teilnehmer bei unserer Biermeile als bei den deutschen Staffelmeisterschaften?
Das hängt davon ab, ob es im September stattfindet, würde ich sagen.
Aber grundsätzlich haben wir natürlich übel Bock, eine Biermeile zu machen, wie da letztes Jahr. Das hat so gut geklappt und im September wäre schon was Neues für uns, damit ein bisschen Angst mit Wetter vielleicht und so. Aber dadurch, dass Jani halt nicht mehr in die USA muss, immer Anfang August, das war eigentlich der Grund, wieso wir es dann immer noch quasi in der Saison machen mussten. Das haben wir jetzt nicht mehr mit Jan.
Jetzt haben wir gar keine Termine mehr, weil Jan einfach gar keine Zeit mehr hat.
Ja, Jan hat natürlich auch keine Zeit. So gefühlt der ganze August fällt weg. Aber ich glaube, das ist auch okay, weil im August ist irgendwie jeder auch dann im Urlaub. Und September klingt eigentlich schon gut. Da haben wir ein bisschen mehr Ruhe, haben eben nicht die Saisonnummer und können uns einfach in der Saisonpause auf diese Biermeile komplett konzentrieren. Und deswegen hoffe ich mal, das wird noch was, ne? Ja. Gut, das war zur Biermeile.
Zeit wird auch langsam ein bisschen knapp, ne?
Weil die Zeit für Juli wäre schon knapp, ja. Weil vielleicht wollen wir es nochmal eine Nummer größer machen.
Aber solche Organisationstalente, wie wir sind, ne? Wir kriegen das hin.
Ja, Laura und Jan werden da ein paar Zoom-Meetings machen. Nee, wie heißt das? Irgendwas Meetings? Nee, ich weiß die schlauen Worte nicht dafür. Aber dann kriegen die das bestimmt hin und wir alle auch.
Ich glaube, unsere Trainingsgruppe steht ja auch ein bisschen dafür, dass spontan meistens am besten funktioniert. Ne?
Sieht man bei unserer WhatsApp-Gruppe, Coach Hunter, was die 10:30 Uhr-Treffs betrifft, schon immer, wenn um 10:30 Uhr Treffen an der Brücke angesagt ist und um 10:28 Uhr kommt noch eine WhatsApp, ist es jetzt eigentlich fest?
Heute Morgen haben wir heute Morgen nichts geschrieben in die WhatsApp-Gruppe, wir haben es ja nur gestern mündlich ausgemacht. Und dann stand ich da an der Brücke um 10:37 Uhr und dachte so, scheiße, weiß der Flo, dass ich komme, ist er
schon durch. Genau, den Gedanken hatte ich schon so, oh, bitte lass ihn noch nicht losgelaufen sein.
Aber eigentlich ist es halt, man muss sich immer so fragen, ne, bevor es WhatsApp und Handys gab, die Leute haben sich ja auch verabredet. Ne? wie hat es damals funktioniert, frage ich mich. Weil da macht man ja irgendwas aus, gefühlt 3 Tage, bevor es stattfindet, mit einer Uhrzeit. Und dann muss man halt da hinkommen quasi, ne?
Waren Leute früher pünktlicher, meinst du?
Nee, aber ich glaube, es gab ein ganz anderes Commitment gegenüber Verabredungen. Weil dieses, ich sag jetzt irgendwie ab, oder ich sag, ich komme 10 Minuten später, ist halt bei uns nur so diese eine Textnachricht. Und früher wäre das ja gewesen, du musst
alles umkrempeln.
Zu Hause anrufen, also gefühlt und so. Und deswegen war, glaube ich, das ist schon dieses... Darüber rappen ja auch manchmal oder ist dieses, ich komme spontan heute und so. Das gab es früher nicht, glaube ich. Hat sicherlich alles seine Vor- und Nachteile.
Ja, ich meine, habt ihr daheim noch ein Festnetztelefon?
Ja, bei meinen Eltern schon, glaube ich.
Ja, aber jetzt mein, du und Clara, habt ihr,
nein. Brian, doch, du bei uns. Wir haben
ihr habt eins in eurer.
Ja, ja, aber meine Idee war das nicht, das war vor mir da. Also.
Ah, okay.
Ja.
Ich wüsste gar nicht, wie man sowas bestellt.
Ich auch nicht. Ich auch nicht, es war ja schon vor mir da.
Aber der Lukas zum Beispiel, ein Freund von mir, der hatte immer in seiner WG noch so ein Festnetztelefon. Und der Luki war immer jemand, der nie an sein Handy gegangen ist und halt WhatsApp auch immer viel zu faul war für. Und wenn du den Luki wirklich erreichen wolltest, dann hast du es bei ihm zu Hause angerufen. Dann ist irgendjemand aus der WG rangegangen, der gar nicht wusste, dass die ein Telefon haben, gefühlt. Ist dann so ganz schüchtern ran, so hallo und dann so, hey, kannst du uns den Luki mal geben? Richtig wie früher.
Ja.
Aber ein schönes Gefühl.
Darf der Luki raus zum Spielen?
Ja, genau. Oh, dieses Fragen früher. Ja. Habe ich es gehasst, so Eltern anzurufen, um irgendwie was auszumachen mit einem Kumpel?
Also Fritz und ich, wir schreiben auch öfter mal, wenn wir beide in der WG sind und halt ich im Wohnzimmer bin und er bei sich im Bett chillt und irgendwie Bundesliga guckt, dann schreibt ihm auch öfter mal so ganz random irgendwelche Nachrichten, irgendwas zum Essen oder keine Ahnung.
Ja, ja.
Und ich antworte dann auch einfach, weil ich keinen Bock habe, rüber zu gehen. Eigentlich wäre es ganz cool, auch so ein, wie bei so einem Hotel, so ein, in jedem Raum dann sowas zu haben, wo man dann einfach dann anrufen kann und sich dann gegenseitig Nachrichten schicken kann.
Da würde jetzt die ältere Generation sagen, ach, die jungen Leute, die mit ihren Handys.
Oder gleich so ein Rohrpostsystem.
Ja, genau. Einfach so, wie so bei den Spielplätzen früher. So diese Schallröhre, wo man so sein Ohr dran halten
kann. Ja.
Oder einfach auch mal aufstehen, Flo. Es tut ja auch gut, mal ein paar Schritte machen zum Fritz hin. Naja. Ja. Wollen wir über Laufen reden dann auch?
Ja, wenn du unbedingt willst.
Heute auch eine kürzere Folge, ne? nicht so viel Zeit. Aber dafür eine aktuelle. Ja, wir hatten ja ein cooles Wochenende schon, würde ich sagen. Im Großen und Ganzen. Wo wollen wir anfangen?
Bei deinem Beachvolleyball-Sieg.
Ja, mein Highlight des Wochenendes war natürlich, dass ich vom Beachvolleyball-Turnier gewonnen habe. Nein, das war auch cool. Eigentlich können wir auch erstmal mit Brian anfangen und Plitzhausen und der ganzen Vorgeschichte, weil ich habe ja letzte Woche schon von Plitzhausen erzählt, aber du noch nicht, Brian. Wie war das Race für dich?
Ja, also der Lauf selber und das Ergebnis war, denke ich, sogar ganz okay. Da war ich halbwegs einverstanden mit. Die Sache ist nur, dass die Wochen vorher halt einfach nicht mehr so gut liefen, wie ich es mir erhofft hatte. Ich habe im März und April richtig gut trainieren können eigentlich, aber halt alles im Grundlagenbereich. Also ich bin nie wirklich im schnelleren Tempo unterwegs gewesen und habe deswegen auch nicht wirklich so einschätzen können, wie sich das anfühlt, wenn ich jetzt umschalte. Und es ist auch jedes Jahr halt immer so eine spannende Frage, wenn man jetzt anfängt, schneller zu laufen, wie sich das dann anfühlt. Und irgendwie habe ich es bisher einfach noch nicht so ganz zusammengekriegt. Also es hat sich, ich kann mich an keine wirklich gute Bahneinheit erinnern eigentlich, wo ich wesentlich schneller als 3 Minuten auf den Kilometer gelaufen bin bisher. Wir haben einmal die 800er gemeinsam gemacht, die waren solide, würde ich sagen. Ja. Und einmal 500er, die waren auch ganz okay, aber ich habe nicht so den richtigen Moment irgendwie gefunden, da jetzt mal schneller zu laufen und zu sagen, das fühlt sich jetzt auch okay an, schneller zu laufen. Ja, und dann habe ich mir das halt, also ich hatte schon das Gefühl, dass irgendwas nicht so ganz im Lot war. Und ich habe dann am Freitag vor Plitzhausen habe ich noch ein Blutbild machen lassen. Und da kam dann auch was raus bei. Das ist jetzt vielleicht auch nur einer von vielen Faktoren, die eine Rolle spielen können dann, ob man am Ende 100% leistungsfähig ist oder nicht. Bei mir war es jetzt konkret so, dass mein Eisenspiegel zu niedrig war. Und zwar erheblich niedriger als die Jahre davor. Da reden wir von ungefähr halb so viel, was ich im Blut hatte, wie ich sonst hatte. Und man hat auch gemerkt, dass sich das schon auf die roten Blutkörperchen, also das, was im Körper den Sauerstoff transportiert, eben angefangen hat auszuwirken. Mein Hämoglobinwert ist, um es mal genau zu sagen, so von etwa 15% im Blut auf ca. 14%, so ein Prozentpunkt gefallen etwa. Und da muss man dann halt schon überlegen, das sind so 8% des Sauerstoffs, den ich halt zur Verfügung habe beim Laufen, und der ist halt aktuell einfach nicht da. Ich habe dann angefangen gegenzusteuern, aber so Eisentabletten zu nehmen und so weiter, bis das wirklich seine Wirkung zeigt. Das dauert natürlich auch eine Weile, und dann muss man den Körper natürlich erstmal dazu bringen, dass er auch wieder mehr rote Blutkörperchen produziert. Und deswegen bin ich jetzt gar nicht so sicher, wie schnell ich wirklich auf 100% meiner Leistungsfähigkeit wieder hochkomme. Das muss ich jetzt einfach gucken in nächster Zeit.
Ich habe jetzt öfter mal gehört, dass sich Athleten auch teilweise so präventiv sich vor Höhen, Trainingslager und so, dann auch Eisen spritzen lassen.
Das macht Daddy schon seit Ewigkeiten.
Ja, ich habe an Daddy gedacht. Und weiß nicht, ich habe da mit keiner Erfahrung, weil ich immer eigentlich gute Werte hatte, aber stand es zur Debatte irgendwie sowas? Oder?
Ja, also ich habe tatsächlich auch Eisen direkt in die Blutbahn bekommen. Ah. In einem Maß, wie es, also das Eisen selber ist ja komplett erlaubt natürlich, aber bei Infusionen muss man halt aufpassen, dass es nicht über eine bestimmte Menge geht, weil es sonst theoretisch als Dopingverstoß zu zählen ist. Und deswegen halt eine sehr kleine Infusion, aber da habe ich dann Eisen direkt in die Vene gekriegt, und das wirkt dann natürlich nochmal schneller. Die Sache ist halt trotzdem, dass ich darauf warten muss, dass sich rote Blutkörperchen bilden. Ich habe wenig von den, also weder von den Tabletten noch von der Infusion habe ich sonderlich viel gemerkt, so rein körperlich würde ich sagen. Es gibt Leute, denen wird halt schlecht, wenn sie Eisentabletten nehmen, oder da habe ich überhaupt nichts von gespürt. Aber ich habe jetzt auch noch nicht den großen positiven Effekt bisher zu 100% gekriegt, und ich glaube, das kann auch noch ein paar Wochen dauern, bis man da wirklich was sieht.
Naja. Hast du jetzt noch ein zweites Blutbild gemacht?
Ja, also eine Woche nach dem ersten Blutbild jetzt, das war auch der Freitag vor Karlsruhe, da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was dabei rumkommt.
Ah, also du hast die Ergebnisse noch gar nicht.
Genau, die kriege ich erst morgen früh, und dann werde ich jetzt halt auch sehen, weil es könnte halt auch ein bisschen erklären, weil mit Karlsruhe war ich jetzt nicht zufrieden, da können wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen, denke ich, aber ich denke schon, dass sich ein bisschen was getan haben könnte, aber bis ich halt wirklich wieder bei einem normalen Wert in meinem Blut angekommen bin, kann es halt schon noch eine Weile dauern. Und das muss ich jetzt halt dann gucken.
Ja, schon spannend, wie das reagiert natürlich. Man muss dazu sagen, dass wir irgendwie schon öfter immer mal Blutbilder gemacht haben, ne? Wenn wir bei Leistungsdiagnostiken waren oder auch der Markus wollte das ja früher auch, dass wir es machen und oder im IRT in Leipzig machen wir es. Also das ist natürlich schon ultra nice, dass wir überhaupt da Vergleichswerte haben und das regelmäßig machen, weil das, also der Eisenwert und so ist natürlich auf jeden Fall ein wichtiger für den Ausdauersport. Ich weiß aber auch, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, ich glaube, Nick hatte auch mal Eisenmangel so ein bisschen, dann hatten wir unseren Trainingskollegen Martin Weinländer, der da immer so extrem mit zu kämpfen hatte.
Der sah auch dann sehr bleich aus, ja, nach manchen Trainings und so, aber bei dem war es auch nochmal um Vielfaches, ja, ja, schlimmer, als es jetzt bei mir ist. Der hatte zu ein Fünftel von dem, was ich an Eisen im Blut hatte, hatte der noch. Und da war es dann auch höchste Eisenbahn, das überhaupt was. Ne, das halt auch, bevor richtig gesundheitliche Schäden da eintreten.
Das, ja, ich denke, da ist auch ein großer Unterschied. Also das Einbußen wirklich in der Leistungsfähigkeit jetzt über drei Hindernisse zum Beispiel halt dann auch spürbar sind, glaube ich, geht auch dann wahrscheinlich schon relativ schnell, glaube ich. Und man das auch vielleicht auf sowas zurückführen kann. Aber bis es dann mal wirklich auch gesundheitsschädlich ist, glaube ich, dauert es dann auch noch. Und wenn das der Fall ist, glaube ich, dann sollte man eh keinen Sport machen wahrscheinlich. Oder ja, zumindest halt, oder sollte man nicht an Leistungssport denken, glaube ich, weil das ist ja dann noch mal schlimmer.
Ja, voll. Aber so weit ist es ja jetzt noch nicht, dass es irgendwie bei dir irgendwie gesundheitsgefährdend ist. Und natürlich auch nice, dass du da so einen Bluttest gemacht hast und jetzt so ein bisschen, ja, da einfach weißt, was los ist. Ich fände es voll interessant, so öfter auch mal Bluttests zu machen mit dem Höhentrainingslagern. Das machen ja auch viele so richtige Profis, die dann so davor...
Du bist zwar auch Profi, ne?
Ja, aber halt, ich rede jetzt eher von halt Leuten, die eigene Sportwissenschaftler haben und da sind wir schon noch weit von entfernt. Aber halt diese, ja, halt diese Eisenkurve sich im Verlauf von einem Jahr anzugucken, ist interessant, ja. Dann ist es ja voll interessant, im Höhentrainingslager zu gucken, inwiefern die Anzahl der roten Blutkörperchen sich verändert und sowas. Daran kann man ja auch erkennen, wie man anspringt auf Höhentrainingslager und auch es gibt ja auch so quasi, dass man irgendwie sagt, man muss nicht länger als einen Monat in die Höhe, weil danach bildet man eh nicht noch mehr oder irgend so was. Also das finde ich, das Blut ist auch interessant, ne?
Also ich habe letztes Jahr, nachdem wir in St. Moritz waren für 3 Wochen, habe ich tatsächlich auch ein Blutbild machen lassen und ich habe keine signifikante Erhöhung der roten Blutkörperchen feststellen können. Man muss auch dazu sagen, dass wir da eher schon wettkampfspezifisch trainiert haben, also nicht so viel im Ausdauerbereich unterwegs waren, dass es maximal effizient gewesen wäre und wir waren auch nur 3 Wochen da oben und deswegen... Und vielleicht war auch da mein Eisen schon ein bisschen zu niedrig. Es war in einem normalen Bereich, aber halt, dass sich noch mehr rote Blutkörperchen bilden, ich weiß es nicht.
Ja, weiß ich auch nicht, ne?
Ich auch nicht.
Eigentlich wissen wir nicht, eigentlich wissen wir gar nicht so richtig, was wir da mit den...
Wir reden viel, aber eigentlich haben wir keine Ahnung. Ja.
Wir messen auch viel, aber eigentlich wissen wir gar nicht, was wir dann damit eigentlich so anfangen, ne?
Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich da guten Support habe zu schnellen Blutbildern etc.
Ja, das ist gut, dass du da Kontakte hast, sagen wir mal, ne?
Ja.
Wie sagt man? Familiär. Das ist echt nice. Ja. Gut, und dann hast du gesagt, Blitzhausen lief dann eigentlich den Umständen entsprechend gut.
Ja, ich bin 5 Minuten 37 gelaufen. Ja. Das ist nur eine Sekunde langsamer als das Jahr davor. Und ich hatte mich halt in den Trainings davor miserabel gefühlt im Vergleich zum Jahr davor. Und deswegen war ich dann doch zumindest einverstanden mit der Leistung, dass ich halt gesagt habe, okay, auch wenn jetzt vielleicht noch nicht alles zu 100% passt, ich kann trotzdem in die Wettkämpfe reingehen und versuchen, in Richtung Bestleistung mal zu laufen und dann gucken, dass ich mich im Verlauf der Saison noch steigern kann. Deswegen war Blitzhausen schon echt okay eigentlich.
Ja, und in Karlsruhe hast du das Gleiche versucht, quasi ein bisschen passiver angehen, aber halt Richtung Bestzeit laufen auf jeden Fall oder halt Bestzeit laufen im besten Fall natürlich.
Ja, und ja, am Ende des Tages, ich war 6 Sekunden über meiner Bestzeit, 7 Sekunden. Das ist jetzt auch gar nicht so viel, aber halt, ich habe mich In Blitzhausen hatte ich halt zumindest noch ein bisschen das Gefühl, okay, wenn ich da jetzt anders rangehe an den Wettkampf und ein bisschen schneller anlaufe vielleicht, dann bringe ich das Ganze auch schneller ins Ziel. Und das hatte ich jetzt in Karlsruhe überhaupt nicht. Ich bin nicht gut ins Rennen reingekommen, die ganze Zeit hinten dran gelaufen. Dann habe ich mit Jens, der auch keinen guten Tag hatte, habe ich ihn jedes Mal im Wassergraben überholt und dann hat er mich wieder auf der Runde überholt. Ja. Und das war auch ein bisschen ein Kampf natürlich, aber uns ging es da beiden nicht hervorragend. Und dann am Ende komme ich halt ins Ziel, bin komplett platt, aber ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, ich kann das Tempo, das ich laufen will, nicht laufen.
Ja, aber es ist natürlich auch ein undankbares Rennen gewesen, dass du dann quasi ziemlich schnell deinen Anschluss an die Gruppe verlierst, das ist ja auch
Es waren schon immer wieder Leute vor mir auch. Ne? Okay. Also es sind auch Leute eher noch entgegengekommen dann zum Teil. Maxi Feist hätte ich auch fast überholt, aber der hat sich dann entschieden.
Wann ist der ausgestiegen?
2 Runden vor Schluss. Und da kam er uns gerade entgegen und dann ist er
der war schon am Anfang ganz schön bei mir und Felten und so dabei.
Ja,
ne?
Ja. Er kam so. Ich glaube, das ist so kurz vorm Ziel ausgestiegen, kann das sein?
Ja.
Und dann standen Fritz und ich dann dort und auch die Laura. Und ich war halt so aufgeregt und so aufgedreht irgendwie und habe so rumgeschrien und habe ich so angefeuert, dass ich dann plötzlich halt so Maxi halt so an mir vorbeilaufen sehe und ich denke mir so,
warte mal.
Der sollte doch eigentlich da mitlaufen. und dann hat er ja gesagt, es ist hier so Kopfsache, so ein bisschen das Rennen. Und da war ich halt erst total verwirrt, dass der jetzt da nicht mitläuft. So. Dachte ich aber eigentlich, dass es ein bisschen noch früher gewesen wäre. Aber 2 Runden vor Ziel ist ja dann ja auch gar nicht so wenig. Also
ja, das ist halt da, wo es dann, wenn man vorher drüber gegangen ist, wirklich hart wird.
Ja.
Und Hindernis ist absolut eine Kopfsache und unterscheidet sich in der Hinsicht auch ein bisschen von anderen Wettkampfdisziplinen. Und deswegen ist es schon irgendwie verständlich, dass es da am meisten wehtut dann.
Ja, und ich finde es auch voll verständlich, dass man dann, wenn man seinem Körper nicht zu 100% vertraut, so wie du es halt machst wahrscheinlich gerade, dann ist es halt total eklig, 3 Hindernisse zu laufen. Weil, wie gesagt, es ist eine Strecke, wo der Kopf schon viel mitspielt auch. Und wenn da irgendwas nicht passt, schon in der Mitte vom Rennen, dann kann es da einfach ganz, ganz schwierig werden.
Ja.
Und deswegen ist es natürlich blöd oder ungünstig bei dir. Aber ja, hoffentlich weißt du ja, woran es liegt.
Ja.
Und dann wird das, die Saison ist eigentlich noch jung, ne?
Genau, ja, es gibt jetzt schon noch einiges an Zeit. Ich werde jetzt auch in nächster Zeit, denke ich, eher ein bisschen mehr die Flachstrecken laufen und dann halt die deutsche Norm habe ich ja jetzt zumindest mal abgehakt. Deswegen kann ich dann auf den Deutschen nochmal Hindernis laufen und dann, wenn sich das gut anfühlt, dann kann ich ja immer noch sagen, jetzt probiere ich nochmal irgendwo ein Rennen zu finden und dann schnell zu laufen.
Das heißt, bis zu den Deutschen wahrscheinlich kein Hindernis mehr?
Wahrscheinlich nicht. Wir gucken jetzt gerade, was in Belgien möglich ist, aber das ist halt in 2 Wochen dann und da kommen wir nachher vielleicht noch drauf zu sprechen, was wir in Zukunft jetzt dann vorhaben. Aber wir können jetzt ja eigentlich auch erstmal überleiten, vielleicht zu dir, Niki, weil du bist ja auch Hindernis gelaufen.
Ich bin auch Hindernis gelaufen.
Und ich habe eigentlich vom Kommentator während dem Lauf habe ich nur Gutes über dich gehört. Bis auf das eine Mal, glaube ich, wo er mich mit dir verwechselt hat. Weil da sind wir gerade durchs Ziel durch und dann hat der Kommentator gemeint, ja, für Jens Mergenthaler und Niki Buchholz ist das Tempo leider zu schnell. Die müssen abreißen lassen.
Meinst du den im Stadion aber oder
im Livestream? Ja,
aber der im Livestream hat auch nicht viel über dich gesagt.
Ja, so ab und zu mal. Der im Livestream hat auf jeden Fall auch so den Brian so, den finde ich, hat sowohl in Blitzhausen als auch so, dich erkennt man einfach, glaube ich. Und dich kennen auch mittlerweile so alle am Laufstil und so, dass man über dich irgendwie schon immer. Aber ja, ich in meinem neuen Puma-Outfit, vielleicht liegt es auch daran, werde da, glaube ich, noch nicht so ganz
geordnet
in meinem
Pro-Kit-Flo.
Wo ist dein?
Dich erkennt man schon ganz gut, Niki, auch in dem Puma-Kit. Du schaust halt schon immer noch aus wie halt der Niki, ne?
Ein Lelek?
Der rote Kopf, ne?
Der sieht ein Niki aus. Hey, war mein Kopf so rot? Ich habe das Gefühl, das habe ich ein bisschen abgelegt mit dem roten Kopf.
Du kriegst schon immer ein bisschen roten Kopf beim Laufen, ne? Aber
es passt jetzt zum Pro-Kid.
Aber früher war es schlimmer. Ach, scheiße, ist es sowas, dass es den Kopf noch röter aussehen lässt? Ich bräuchte eine Farbe, die das Rot ein bisschen, wie sagt man, neutralisiert.
Naja.
Mir ist früher schon aufgefallen, so bei Partys habe ich zum Beispiel ungern so ein rotes T-Shirt angezogen, weil ich dann gemerkt habe, dass mein Kopf dadurch rot aussieht, wenn ich auch ein rotes Shirt anhabe und so. Vor allem, wenn ich natürlich, wenn mir warm ist. Erstmal im Allgemeinen können wir über Karlsruhe reden, weil es war ja schon einfach eine ultra geile Nummer, oder?
Ja, also ich war als allererstes dran, muss man sagen. Wir sind in zwei Autos gefahren und früher los und so. Und wir waren halt da und ich habe mich halt so gefreut, dass ich als erstes da bin, weil ich halt fertig war und dann konnte ich halt bei allem zugucken, alles in Ruhe angucken und ich habe es so genossen. Es war so cool und es waren ja auch viele da von den Münchnern, die gar nicht gelaufen sind und die haben auch bloß zugeguckt und es hat sich auf jeden Fall so gelohnt.
Ja.
Link und Laura waren dabei, die haben ja, sind ja beide auch nicht gelaufen. Und Alicia war ja auch dabei und das war, ich fand es einfach so cool, da alles anzugucken und es war ja auch so eine Qualität über die Breite hinweg und das hat einfach Spaß gemacht, da beim Laufen zuzugucken. Die Mucke war geil am Schluss dann auch.
Ja. Und so hinten raus hat der DJ nochmal richtig entzwirbelt.
Ja.
Hat er nochmal ein bisschen Freiräume bekommen. Ja. Die Songs, die darfst du nicht um 20 Uhr spielen. Aber dann um 11, wenn keine mehr ist.
Das, ja. Ja, und also das war auf jeden Fall saugeil, da anzufeuern und zuzugucken, allein wie das halt da auf die Bahn gebrannt wird, die Zeit oder die Zeiten. Das war schon cool. Und ich weiß nicht, wie ihr das mitbekommen habt, aber.
Ultra heftige Entwicklung auch von dem Meeting. Also Brian und ich, wir sind da ja, du bist schon auch da, das erste Jahr, wo es Hindernis gab, sind wir beide mitgelaufen, oder?
Es war 2018 das erste Mal.
Ich weiß nicht, dass ich zum ersten Mal von 9 Minuten gelaufen bin. Ich wüsste halt nicht, wo du jetzt da in dem Rennen, du auch in dem Rennen warst.
Da war ich weiter hinten, aber das war, das sind vorne ist Robert Baumann und so weiter. Weißt du das Jahr danach erst?
Es gab auch ein Jahr davor.
Oh, dann weiß ich es nicht genau.
Bist du da 5000 Mal gelaufen?
Nee.
Auf jeden Fall trotzdem eine krasse Entwicklung halt, weil wie gesagt, wir haben da angefangen mit dem Meeting, da habe ich Hindernis gewonnen in 8:57.
Echt?
Und krass. Dann wurde es halt von Jahr zu Jahr schneller, der Meeting-Rekord. Auch eine lustige Nummer wäre gewesen.
Wie oft hast du in Karlsruhe gewonnen?
Ich habe es ja geschrieben, ich glaube, ich bin viermal habe ich teilgenommen und dreimal habe ich gewonnen. Und es gab überhaupt erst fünfmal Hindernis in Karlsruhe. Also ich habe einmal nicht mitgemacht und das war halt letztes Jahr, wo Brian mitgelaufen ist, aber ich nicht. Und weil ich glaube, die Laufnacht gab es eigentlich schon ein Jahr vorher, aber da gab es noch kein Hindernis. Und seitdem es Hindernis gibt, war eigentlich immer einer von uns beiden zumindest mal am Start. Und wir hatten immer so ein bisschen die Pacemaker-Probleme in Karlsruhe, weil ja, es war ein bisschen komisch. Am Anfang gab es noch gar keinen Pacemaker. Dann gab es irgendwie auch mal einen Pacemaker, der dann selber aber durchlaufen wollte und A-Norm laufen wollte für die Deutsche.
Ja, man muss
und
auch dann, sagen, es ist zum Teil richtig schwierig, einfach Pacemaker zu finden natürlich. Über die Hindernisse. Ne? Das ist über 5000 und 1500 viel einfacher.
Ja. Und das heißt, wir mussten öfter fürs Tempo sorgen. Und dann ist dieses Jahr dieses kranke Teilnehmerfeld und wir waren alle so, oh mein Gott, wir müssen unbedingt in Karlsruhe laufen. Da haben wir überhaupt keinen Stress mit Pacemaker, das wird ja ultra schnell. Und mit ganz viel Pech wäre Brian vielleicht fast im B-Lauf gelandet, wo er dann wahrscheinlich wieder irgendwie vorne hätte mit fürs Tempo sorgen müssen und so. Also das wäre eine richtige Ironie des Schicksals gewesen. Aber du hast dann noch einen A-Lauf geschafft. Und also was da natürlich auf allen Strecken für Leute am Start waren, ist heftig. Und über die Hindernisse des Felds halt auch, haben wir ja im Vorfeld schon drüber geredet. Unfassbar. Im Endeffekt waren die Leistungen in Karlsruhe dann trotzdem wieder so, es gab schon gute Leistungen in der Breite, ne? Aber die ganzen Spitzenleistungen haben wieder so ein bisschen gefehlt.
Aber unser El-Tigre war dabei.
Es ist halt, ich habe dann so DLV-Artikel gesehen, ne? Und dann so zwei EM-Normen in Karlsruhe und ich dachte mir so, ja, huch. Es kam mir so vor, als wären es irgendwie viel mehr. Und dann war das halt einfach Hannah Klein und ich, die einfach die einzigen EM-Normen sich geholt haben. Aber für mich war es natürlich eine geile Nummer. Wollen wir einmal kurz in Flixhausen die Geschichte erzählen mit Hannah Klein?
Ich war dann nicht dabei, das müsst ihr erzählen.
Das ist noch gar nicht im Podcast gelandet?
Nee, ich vergessen
letzte Woche. Das war eine super Geschichte.
Ja.
Doch, da können wir gerne.
In dem Kontext können wir halt auch mal, können wir auch erstmal sagen, dass wir uns immer sehr freuen, wenn wir angesprochen werden bei Wettkämpfen. Früher war es immer wirklich was krass so Besonderes und wir wussten gar nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Aber ich will nicht sagen, mittlerweile ist es normal geworden. Aber es ist auf jeden Fall nicht normal geworden, weil den ganzen Winter lang trainieren wir hier und vergessen irgendwie, dass wir YouTube machen so halb und dann gehen wir zu irgendwelchen Wettkämpfen und dann kommen dann so viele Leute auf uns zu und wollen, dass wir unterschreiben, Bilder machen. Und das ist natürlich mega cool. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich finde, mich motiviert es auch nochmal dann zu zeigen, weil man hat, finde ich, ja schon vor dem Wettkampf immer so den Gedanken, wieso mache ich das hier eigentlich, wieso quäle ich mich jetzt gleich hier? Aber ich finde, wenn dann so auch jüngere Leute dann auf einen zukommen und so sagen, hey, cool, was ihr da macht, so, dann ist es für mich auf jeden Fall eine positive Nummer in meinem Kopf.
Ja, wir haben ja sogar von jemandem die Spikes signiert, ja, ne? Das kam ja dann auch noch und alles. Ja. Also mich freut es auch wahnsinnig, wenn wir Leute für unseren Sport dadurch begeistern können. Und wir hören ja auch ab und zu, dass Leute wegen uns dann da bei diesen Laufveranstaltungen überhaupt teilnehmen. Ja, und eine von den Fanbegegnungen war eben besonderer Natur.
Das war jetzt halt noch Blitzhausen. Und da haben wir dann halt, Hanna war da zum Zuschauen mit ihren Trainingskollegen Tim und Max war da auch irgendwo dabei und auch Marc in dem Moment,
glaube ich. Die brauchen ja nicht lange, das ist aus Tübingen, ja.
Ja, genau.
Also
20 Stunde. Minuten Fahrt, glaube ich. Und dann haben wir halt so ein bisschen mit Hanna so geredet, so das Übliche, ja, wann läufst du? Und dann kamen wir aber irgendwie schon drauf zu sprechen, dass wir heute schon irgendwie Spikes unterschrieben haben und so. Und ich finde es halt lustig, halt mit Hanna drüber zu reden, dass wir halt mehr Bilder mit Leuten machen und halt öfter angesprochen werden als halt eine Hannah Klein, die natürlich deutlich größer in Sport ist eigentlich. Ja. Und damit haben wir sie so ein bisschen geärgert. Oder ich habe sie geärgert und dann kommt 30 Sekunden später gefühlt ein kleiner Junge, schöne Grüße an der Stelle, wenn er es vielleicht hört, auf uns zu und fragt nach einem, ob wir ein Bild machen können. Und ich war so, ja, klar, habe mich schon mal gefreut und habe dann alle euch auch aufs Bild geholt. Und er wollte erst ein Selfie machen, aber es wäre schwierig, da irgendwie zu fünft ein Selfie. Und ich glaube, er war auch mit seiner Kamera, dann die Frontkamera ausleihen und so. Da habe ich ihm gesagt, komm, die Hannah kann ein Bild machen. Und dann musste Hannah Klein da so sich auch so über die Bande so verbeugen, dass sie noch uns alle aufs Bild draufklickt. Und das war gar nicht so einfach für sie. Und dann habe ich den Jungen gefragt, und kennst du die Hannah hier, die das Bild macht? Und dann sagt er einfach so voll lieb so, nee, noch nicht. Und jetzt, ich glaube, der wusste gar nicht, wieso fragt er mich jetzt, ob ich die kenne, so, was soll das?
War das ein bisschen unangenehm euch?
Nein, ich fand das super witzig.
Aber ich glaube, Hannah war es unangenehm vielleicht. Danach dachte ich mir auch so,
ja, aber wenn, dann müsst ihr euch
geärgert. Ja, ich meine, ich habe ja schon gefragt mit dem Gedanken, dass der das sagen wird, so. Vielleicht hat er auch gerade nicht erkannt in dem Moment oder so. Oder hat jetzt, ich sag, wenn, ja, in einem anderen Kontext kann es ja auch sein, dass er Hannah Klein dann den Namen vielleicht auch kennt oder so. Aber ich glaube, in dem Moment war er halt ein bisschen aufgeregt oder so. Und ja, da hat auf jeden Fall die Europameisterin über 3000 Meter aus der Halle, hat er ein Bild von uns gemacht, ne? Als Kamerafrau und wurde nicht erkannt. Ich glaube aber jetzt hier in der langen Laufnacht wurde Hannah bestimmt auch öfter nach Bildern gefragt und erkannt. Ja. Und ansonsten kann die Hannah mit uns öfter abhängen, dann
darf ich. Ich fühle mich auch schon immer richtig cool, wenn ich mit Hannah abhängen kann.
Ja, ich fühle mich auch cool, wenn ich mit Hannah abhängen kann. Aber ich habe halt echt das Gefühl, wir sind berühmter als Hannah. Hannah sollte sich eigentlich cool fühlen, wenn sie mit uns abhängt. Ne?
Oh, Niki.
Das wird's gefährlich. Nein, das ist nur Spaß. Auf jeden Fall. Ich fand das erste Mal Trainingslager so mit Hannah, war eigentlich schon fast letztes Jahr St. Moritz, wo wir so mehr mit denen zu tun hatten. Ich finde das unfassbar krass, mit Hannah Klein den ganzen Tag abzuhängen und zu sehen, wie die so die ganze Nummer angeht. Und ich finde, da kann man auch immer was lernen. Aber es hat auch wieder eine Sache, man findet es zweimal krass und dann gewöhnt man sich auch dran, dass man gerade mit Europameistern und Olympiateilnehmern und Weltmeistern gefühlt unterwegs ist und Dauerläufe macht. So wie man sich irgendwie an alles gewöhnt, ne? Aber an der Stelle auch an einer guten gutes Debüt gegeben, ne? Jetzt sagt man Debüt, nee, nicht Debüt, nee. Comeback vielleicht nach ihrer Verletzung.
Ja, aber sie ist ja auch die 5000 ein bisschen vorsichtiger angegangen, ja. Ein bisschen zurückhaltend. Also die letzten paar Runden sahen da schon ziemlich krass bei ihr aus, muss ich ehrlich sagen. Also die hat da schon ganz schön zerstört.
Ja, der Kick war auf jeden Fall noch zu erkennen. Ich glaube, der wird auch noch besser, um ehrlich zu sein. Oder wenn es ernster wird, dann geht auch noch mehr. Aber sah nice aus. Ja, und dann können wir noch über die drei Hindernisse natürlich von mir reden.
Warst du, jetzt mal eine wichtige Frage, weil das habe ich verkackt. Was hast du an Kaffee vorgetrunken?
Ich habe...
Hast du den Cappuccino, hast du den besorgt? Weil Niki hat irgendwann bei einem Dauerlauf, hat er mir ganz stolz erzählt, dass er gesehen hat, irgendwo diese Fertig-Cappuccinos, die so in so einer Plastikverpackung kommen.
Das kosten auch sau wenig.
Ja. Die vom Aldi und so, oder?
Ja, 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 so ja, 70 Cent oder so. Die hätten ja pro Packung halt irgendwie 50 Milligramm Koffein oder so. Mhm. Und ich war halt von Anfang an, habe ich gesagt, das ist ein totaler Scheiß, weil gut, es sind 50 Milligramm Koffein, aber es ist halt auch so, weißt du, dieses ganze Milchzeug, also diese Laktose und so, das,
ja,
wenn du davon eins trinkst.
Es ist aber dafür süß, irgendwie ein bisschen Energie, weil ich, und halt keine Kohlensäure vor allem oder so, ne? Also da finde ich ehrlich gesagt den Monster Energy Drink, den ich von ein paar Teammitgliedern gesehen habe in Blitzhausen, den finde ich befremdlicher als so einen süßen Kaffee.
Wir nennen hier keine Marken.
Achso, oder der andere mit den Hörnern oder ja. ich weiß, es stimmt, du hattest den mit den Hörnern, hattest du.
Keine Marken. Ja, ich habe den nicht genommen, den Kaffee, nachdem du mir abgeraten hast. Ich habe auch ein bisschen weniger Koffein tatsächlich zu mir genommen als vor Blitzhausen. Ja. Also ich habe statt einer größeren Energy-Dose hatte ich eine kleine und eine große Energy-Dose und ein Koffein-Gel. Und jetzt waren es nur zwei kleine, weil ich mich gegen die dritte kleine Dose entschieden habe, plus das Koffein-Gel. Aber ich finde, ich bin noch nicht ganz zufrieden, weil ich habe das Gefühl, ein Kaffee macht placebo-mäßig, wenn ich ihn trinke und direkt danach, mehr mit mir als ein Energy-Drink. Kannst du das
nachvollziehen?
Ich habe das Gefühl, wenn ich einen Kaffee trinke, dann, wenn ich zum Beispiel vor dem Training trinke, halt immer Kaffee. Weil da bin ich ja zu Hause, da habe ich mein Kaffeeautomaten-Ding. Und dann bin ich direkt so in diesem Modus, ich trinke den Kaffee und danach direkt so, okay, jetzt ist mein Körper so bereit, jetzt kommt Training. Aber wenn ich halt mal diese süßen Energies reinhaue, damit verbindet mein Körper halt, das mache ich ja nicht so oft, das mache ich ja nie, außer vor Wettkämpfen, glaube ich, damit verbindet mein Körper noch nicht so richtig dieses Wachsein und jetzt musst du irgendwie Leistung bringen. Und dadurch habe ich immer das Gefühl, wenn ich das trinke, bin ich eher so ein bisschen müde dabei oder immer noch müde und dann irgendwann kickt es halt so ein bisschen. Ja. Und deswegen hätte ich schon Lust, was Kaffeemäßigeres vor dem Wettkampf zu machen. Mhm. Ich glaube, das werde ich jetzt beim nächsten Wettkampf
machen. Das war mein Eindruck auch immer von mir, also den Eindruck, den ich hatte von dir, auch so wenn du Kaffee getrunken hast, der war auch, den bestätige ich so, also Sprinttraining, Niki ist da schon manchmal rumgetanzt und rumgesprungen. Das ist der Wahnsinn, also das habe ich dich teilweise noch nie kennengelernt.
Ich frage mich dann auch wirklich, ob das viel Placebo ist oder ob ich mittlerweile ein bisschen daran gewöhnt bin. Aber ich finde, vor Wettkämpfen ist es doch irgendwie ganz anders, oder, wenn man Koffein nimmt. Weil ich finde, man ist doch den ganzen Wettkampftag, ist der Kreislauf und man ist alles so ein bisschen, ist alles ein bisschen schwerfälliger, alles ein bisschen dumpf und müde. Und klar, das Koffein kommt dann irgendwann und ich finde das auch sinnvoll, Koffein einfach allein deswegen zu nehmen, dass man quasi eine Schwankung in seinem Tagesablauf hat vom Energielevel. Aber wenn ich das vor so einem Training nehme, dann bin ich direkt so wah, wah, wah. Ja. Und bei einem Wettkampf bin ich nie wah, wah, wah. Da bin ich immer noch so wah, wah.
Aber ich kenne Niki wow, wow, wow.
Ja.
Der ist aufgedreht.
Den hätte ich gerne halt auch
wow,
mal.
Wow, wow, Niki.
Jetzt nicht den wow, wow, Niki direkt, aber so einen halben wow, wow, Niki würde ich dann auch mal nehmen bei einem Wettkampf. Und nicht den, oh, jetzt im Moment könnte ich auch wieder schlafen, so nach dem Einlaufen. Naja. Vielleicht wird es der Aldi-Kaffee. Oder wir machen in Redingen, machen wir einfach normalen Kaffee.
Oder ich nehme einfach meine Siebträger mit.
Ja, oder ich kenne das Kaffee. Ne? Ja, der Koffein-Talk. Ich finde es einfach geil, diese Story, die haben nochmal erzählt mit dem Triathleten, der gesehen hat, dass Christian Blumenfeld 8 Espresso trinkt vor dem Wettkampf und der dann auch sich gedacht hat, ja, das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt auch. Und dann DNF wegen Durchfall hatte. Aber dann gibt es auch jetzt jemanden, der unseren Podcast hört und sich so denkt, drei Dosen Energy, ja gut. und dann noch Koffeingel, ja gut. Aber macht es auf jeden Fall nicht, wenn ihr es nicht vorher mal getestet habt.
Bei mir lief es nämlich auch leider
wie war nicht deine so Koffein-Game?
Ja, ich hab's jetzt immer so ein bisschen, hab mich versucht ranzutasten, sodass ich immer ein bisschen mehr nehme. Ja. Das war immer so auf einem Niveau, wo ich halt, da habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich spritzig irgendwie beim Aufwärmen und so, sodass ein bisschen die Müdigkeit auch dann so fehlt. Und dann wollte ich jetzt dieses Mal ein bisschen auch das nochmal erhöhen. Aber irgendwie habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verkalkuliert, weil ich habe mir halt dann gesagt, okay, also so Koffeintablette will ich halt gar nicht nehmen eigentlich, weil das ist halt auch so placebo-mäßig so ein bisschen, wo ich, das mir ein bisschen fehlt, weil es ist so, Kaffee ist auch für mich so ein Ritual einfach. Und dann habe ich daheim mir mit halt einer guten oder einer Siebträgermaschine mit gutem Kaffee halt zwei doppelte Espresso gezogen, die mit ins Auto.
Zweite, vier einfache.
Vier einfache.
Acht halbe.
und die im Auto dann, ich glaube, zwei Stunden vorm Rennen getrunken und noch einen Red Bull getrunken.
Energy Drink.
Fehler können unterlaufen, tut mir leid. Wir können es ja auch ausbieben.
Nein.
Und dann, kannst du das eigentlich mit deiner Software?
Weiß ich nicht. Bestimmt.
Ja, weg vom Thema, ne?
Ja.
Und dann habe ich mir so rumkalkuliert. Ja, irgendwie habe ich mich, glaube ich, verrechnet, wie immer halt. Und ich stand vorm Start wirklich so neben mir. Ich habe mich richtig unwohl gefühlt. Das war einfach zu viel. Also da war ich.
Ja, es kann auch an anderen Dingen liegen. Vielleicht warst du tagsüber und jetzt so eine 1500 aus dem Training.
Ja, weißt du, da hat so die Sonne am Start so runtergeschienen und dann.
Ich kann das Gefühl.
Da war ich so mit trockener Mund und dann ich so, irgendwie steht man so neben sich, ist so unkonzentriert und ich hatte irgendwas kalkuliert, glaube ich, zwischen. Ich glaube 250 und 380 Milligramm, die ich dann hatte, so ungefähr, schätzungsweise, wenn ich jetzt mal mit 150 Milligramm pro doppelten Espresso rechne, ungefähr. Das wäre aber sogar schon relativ viel. Aber whatever, nächstes Mal auf jeden Fall nicht mehr.
Ich fühle mich aber am Start von einem 800 oder 1500er jedes Mal komisch, egal was ich davor gemacht habe. Das ist einfach so dieses halbe Bewusstsein im Kopf, dass ich jetzt mit meinem Körper gleich was ganz Verrücktes mache. Weil wenn wir 3000 Meter Hindernis oder 5000 laufen, dann läuft man halt langsam genug los, dass es sich irgendwie wie normales Laufen anfühlt. Und 800 und 1500 sprintet man ja jedes Mal los und es ist so eine ganz andere Erfahrung, dass ich mir jedes Mal vorher am Start denke ich mir und auch häufig bei den ersten zwei Runden so fast, was mache ich hier eigentlich? Ist das, träume ich das gerade? Ist das was Normales? So, das ist so ein bisschen surreal immer.
Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass da Koffein auch helfen kann, weil ich habe das Gefühl, wenn der Startschuss gefallen ist, dann ist man wirklich voll da. Wenn man vor allem auch nochmal Koffein nimmt, weil da ist einfach dann die Konzentration und alles schon irgendwie on point. Manchmal habe ich es auch so, dass ich bei Startschüssen dann gefühlt halb verschlafen habe oder beim ersten Hindernis schon so halb noch am Pennen oder halt so einfach so ein bisschen nicht da war.
Ach, wer kennt es nicht, noch am halb am
Pennen? Aber es ist ja interessant, dass du sagst, weil normalerweise, ich finde, es ist das Gefühl oft so, bei guten Rennen fühlt man sich davor manchmal kacke, dann denkt man manchmal, heute fühlt man sich so gut, dann macht man kein gutes Rennen. Es ist einfach immer schwierig zu sagen. Wir werten ja auch alles über, was wir an diesem Renntag machen. Jedes Mal aufstehen, jede Steigerung, jedes Bein heben in den zwei Minuten vorm Start, da hören wir ja in unseren Körper rein und suchen jegliche Anzeichen, ob jetzt gut oder schlecht ist. Das ist ein Nervenaufwand, finde ich wirklich immer.
So Renntage sind auch einfach so anstrengend, ne?
Also ist halt mental anstrengend.
Ja.
Ich dachte mir vor jetzt Karlsruhe auch wieder so, die Stunden davor waren schön eigentlich, ja, euch zuzugucken und auch so den Wettkampftag und die Tage davor habe ich gefühlt so ein bisschen besser im Griff, ich bin viel entspannter als früher, aber so die halbe Stunde davor, die war einfach so diese Zweifel im Kopf, die dann irgendwie ja immer da sind vor so einem Rennen auch und dann eben dieses bei jeder Steigerung in die Beine hören oder da habe ich schon gemerkt, so irgendwie die Beine sind eigentlich nicht ganz, fühlt sich nicht ganz nice an, aber dann ist auch mal dieses, aber man kann auch mit nicht ganz nice Beinen gut laufen, so manchmal fühlt sich dann trotzdem gut an. Aber dann war es halt genau in Karlsruhe bei mir dieses, es fühlt sich nicht so nice an bei den Steigerungen. Ich bin mental gerade irgendwie so dann ein bisschen am Zweifeln. Ah, was ist, wenn es jetzt heute dann kacke wird? Und dann laufe ich halt auch los, die ersten zwei der Runden im Rennen und dachte mir eigentlich, diese Zweifel wurden noch größer, die wurden so ein bisschen bestätigt. So,
ja,
das
ja.
fühlt sich gerade nicht so nice an wie in Pliezhausen. Und ich war so, kacke, wieso fühlt sich das nicht so nice an wie in Pliezhausen? Alles war so ein bisschen träge, ich habe das so ein bisschen Ziehen in den Beinen gehabt, ich konnte auch nicht so leicht über die Hindernisse drüber.
Und zack, läuft er zu
23. Das ist ja das, was ich dann auch immer danach, glaube ich, im Video auch so erzählt habe. Ich meine, ich dachte in der Mitte vom Rennen halt, es wird irgendwie kein gutes Rennen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kann das Tempo jetzt hier schon weiterlaufen. Ja. Ich habe es zwar nicht so im Griff, wie ich es gehofft hätte. Vielleicht habe ich mir auch im Vorfeld irgendwie eingebildet, dass die ersten 1000 ja so entspannt werden bei drei Hindernissen.
Ja.
Aber es ist auch dumm, das sich so einzureden, weil es ist auch nicht so, dass man da spazieren geht, die ersten 1000 Meter. Aber irgendwie bin ich mit meiner mentalen Leistung da, irgendwie bin ich zufrieden damit, weil ich habe es ja irgendwie voll gut nach Hause gebracht. Aber irgendwie bin ich auch unzufrieden, weil ich dachte bei der Hälfte, ich habe es auch ans Aufgeben so kurz gedacht und so. Das habe ich aber öfter schon mal gehabt, sodass ich bei guten Rennen dann auch so zwischendurch denke, so, ach, scheiße, alles hier.
Ich denke mir manchmal so, jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. So, jetzt ist okay. Jetzt ist okay.
Nicht zu früh, aber auch noch früh, dass es sich lohnt.
So, was wäre, wenn ich jetzt rausgehen würde? Genau. Was wäre das jetzt?
Wie weit habe ich es noch zu meinem Spike-Beutel, dass ich nicht alles einsammeln muss noch am anderen Ende der Bahn?
Ja. Ja, aber genau, an sich war ich mental schon noch voll da. Ich wusste schon eigentlich noch, was passiert.
Ja, musst und, du ja, wenn du halt über so Böcke springst.
Ja, ne? Genau. Und das hangelt einen natürlich weiter und dann halt die Zwischenzeit bei 2000 war dann irgendwie viel schneller, als ich gedacht habe, weil ich dachte, wir sind gerade voll langsamer geworden, aber wir sind eigentlich nur ein bisschen langsamer geworden.
War das vor dem Sturz oder?
Der Sturz war bei Runde 4, also das war vor der Zwischenzeit.
Ja, erzähl mal.
Ja, der Sturz, hast du den nicht im Livestream mal angeguckt?
Ich habe die Bilder davon gesehen, glaube ich, der Rote, der im Wassergraben lag, das sah komplett verrückt aus, weil
das solltest du dir angucken.
Du bist ja mit dem gleichen Bein, mit dem du abgesprungen bist vom Hindernisbalken, bist du ja auch wieder gelandet auf dem Boden, was ja wirklich falsch rum ist eigentlich.
Das auffällt.
Du hast so einen Double Jump gemacht eigentlich in der Luft.
Ja, krass, dass es dir auffällt, erstmal wie gesagt. Weil ich habe es schon auch so in Erinnerung gehabt, dass ich so gemacht habe. Also am Ende laden wir noch ein Video dazu hoch, aber wenn nicht, dann spult ihr mal auf jeden Fall bei dem SWR-Livestream auf YouTube gibt es das Rennen noch. Und es ist, glaube ich, der dritte oder vierte Wassergraben. Vorne ist schon der Belgier so ein bisschen alleine mit dem Franzosen und dem Pacemaker. Und dann kommen zwei dahinter, der Brite, der im Pliezhausen nämlich gelaufen ist, und jemand im roten Shirt, das war ein Schwede, glaube ich. Den Namen kannte ich gar nicht so gut, glaube ich. Ein Pole, sagt Fritz. Ich glaube, es war ein Schwede. Aber egal. Auf jeden Fall trifft er den Wassergraben halt wieder mal überhaupt nicht. Also er trifft den Balken nicht beim Drauftreten und haut da diesen Inbegriff von dem Skorpion mit der Hüfte quasi am Ding und dann Vollgas, Überschlag, landet auch Vollgas auf dem Kopf. Also wirklich wieder ein brutalster Sturz. Und die Sache ist halt, es gibt ja irgendwie die Regel, wir dürfen das Wasser nicht sehen. Wieso auch immer eigentlich. Aber die Regel gibt es halt,
dass wir das Wasser... Was durchsichtig ist oder was?
Wir dürfen ja, es gibt die Regel, dass irgendwas unterm Wassergraben, unter dem Balken muss was sein, dass wir das Wasser nicht sehen.
Ach so.
Mhm. Ich frage mich nicht wegen Spiegelung oder
das ist doch wegen gar nicht irgendwas.
Manchmal sind nur irgendwelche Blumentöpfe da, dass es halt nicht komplett verdeckt ist, aber es muss immer was da sein. Und bei uns jetzt in Karlsruhe war es halt ja dieser richtige... so ein Plakat, so eine kleine, dass es komplett zu war.
Also man hat gar nichts gesehen. Mhm.
Und das heißt, ich springe halt auf diesen Wassergraben drauf, habe eigentlich eine gute Position, also eigentlich halte ich den entspannten Wassergraben, springe drauf und in dem Moment, wo ich quasi auf den Balken auffuße, sehe ich zum ersten Mal, da liegt jemand genau da, wo ich landen möchte eigentlich. Also genau da. Und natürlich dann völligster Adrenalinkick wahrscheinlich in der Millisekunde und habe irgendwie aber noch es geschafft, mich dann so ein bisschen weiter nach links abzustoßen und auch ein bisschen stärker, als ich es normalerweise machen würde, so ein bisschen höher auch, dass ich halt da nicht auf den lande und habe dann eben noch, wie du gesagt hast, mit dem linken Bein mich abgestoßen und bin trotzdem auf dem linken gelandet, glaube ich. Dann bin ich halt quasi, wenn ich mit rechts wäre, schon richtig eng geworden, dann bin ich quasi nicht auf ihm lande und habe eigentlich... das eigentlich echt gut hinbekommen, sodass es mich dann kaum gestört hat. In der Sekunde war es halt übelst der Adrenalinkick. Und danach bin ich weitergelaufen und habe mir gedacht, Das war knapp gerade, aber gut, dass du die Nummer hier gerade überlebt hast und auch gut, dass der Kollege die Nummer überlebt hat. Ja. Der robbt sich dann da auch raus und so.
Der lag aber auch da drin, der hat erstmal gar keine Chance gehabt aufzustehen.
Der wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Der, der muss erstmal gucken. Ich stell dir mal vor, du bist da auch irgendwie kurz dann so mal weg und ohnmächtig und dann ist dein Kopf da unter Wasser. Es ist ja ein ganz ekliges Gefühl bestimmt. Und dann tauchst du da wieder auf so halb. Man muss erstmal gucken, wo bin ich hier?
Beine und Beine. Ah. Ja.
Und dann der Erste hat ihn vielleicht auch so ein bisschen getroffen auch noch bei der Landung. Aber zum Glück ist er echt noch schnell rausgerobbt. Ich habe ihn nicht getroffen. Ja. Wir haben ihn dann im Ziel gesehen. Der sah aus wie vom Auto überfahren.
Also irgendwas hat er getroffen, weil... Ja,
entweder sein Gesicht sah so aus von der Landung oder sein Gesicht sah so aus, weil er von dem anderen getroffen wurde. Damit hat die Landung auch schon ausgereicht. Ja, die war auch schon brutal genug.
Ja, es gibt auf Karlsruhe von der Instagram-Seite gibt es ein Bild, wo er einfach so halb mit dem Oberkörper, also einfach so einfach eintaucht und das sieht da verrückt aus.
Ja. Alicia hat auch eine ganze Bilderserie von dem Vorfall eigentlich. Da habe ich das auch gesehen, dass du halt mit dem gleichen Bein wieder landest. So. Ja. Und ich glaube, da können wir auch noch einen guten Post zu machen dann
wahrscheinlich. Das stimmt, das können wir echt machen, weil es wurde noch gar nicht so ausgeschlachtet dafür, dass es wirklich...
Dann schlachten wir es jetzt aus.
Totaler Sturz. Ja. Wir reden noch die Woche davor, in Blitzhausen, ne? Da stürzen immer alle, vor allem die Mädels stürzen und so, weil den Jungs sieht man es nicht so oft. Zack, Woche später.
Ja, nicht so oft, aber wenn, dann ist es aber halt auch in 2,50 auf dem Kilometer. Tempo, ne? Ja.
Ich hoffe, sowas passiert auch keinem von uns mal, weil das ist echt nicht schön auf jeden Fall. Ja. Aber die Schaulustigen, die da alle am Wassergraben sitzen, die haben sich bestimmt gefreut. Oh, ich glaube, ich bin auch echt froh, dass ich, glaube ich, halt einfach schon so viele Wassergraben in meinem Leben gemacht habe, dass ich da irgendwie dann die Erfahrung habe, da überhaupt noch reagieren zu können. Weil wenn sowas einem passiert im ersten Hindernisrennen, dann landet man da am Ende auf dem drauf oder stürzt noch selber und so. Ja. Und das wäre natürlich total, total blade. Ja, das war auf jeden Fall der aufregende Part des Rennens. Für mich war das Gute, dass das Rennen ansonsten halt kaum hätte perfekter sein können, um 8,23 zu laufen. Ne? Also,
was hält ihr den zweiten Kilometer durch?
Ich würde schätzen, dass unsere Splits waren so 2,47, 2,50, 2,45.
Ja, das ist ja wirklich perfekt dann eigentlich.
Genau so würde ich es mir halt vorstellen. Ein bisschen schneller los, ein bisschen langsamer werden und der letzte Kilometer der schnellste. Und ich musste halt nur hinter dieser Gruppe quasi hinterherlaufen. Ich wurde halt auch immer ein bisschen überholt und so, wo ich mir auch dachte so, ah, scheiße, jetzt werde ich hier überholt. Das ist eigentlich immer nicht so das, was ich vorhabe, in der zweiten Rennhälfte überholt zu werden. Und dann sehe ich aber halt, dass halt Tobi Reithahn, der Europameister, mich überholt. Und denke mir dann wieder so, ja gut, das ist okay eigentlich. Der darf mich ruhig überholen. Und meine Gruppe ist dann halt auch, immer als es eklig wurde, ist sie ein bisschen langsamer gelaufen und ich konnte da irgendwie halt dranbleiben. Und als ich dann gemerkt habe, jetzt sind wir schon fast im Ziel, ich habe noch ein bisschen Power und die EM-Norm ist drinne, ist die Gruppe dann auch beschleunigt. Die letzten 400 ist meine gesamte Gruppe gefühlt in 64, 65 gelaufen. Halt vorne auch nochmal, Tobi Reitan ist ja nochmal wahrscheinlich in 62 gelaufen.
Ja, also ihr sah auch so schnell aus.
Der hat ihn fast gecatcht. Dadurch war halt nicht mal, ich hatte halt nicht das Gefühl, ich habe ein gutes Rennen gemacht, weil ich irgendwie halt auch dann kaum noch jemanden überholt hatte. Aber halt alle sind halt so gesprintet, dass ich, glaube ich, schon auch eigentlich eine gute letzte Runde gelaufen bin. Ich hatte halt nie dieses, ich könnte aktiv hier am Renngeschehen irgendwas machen. Oder so aktiv mal eine Gruppe überholen oder aktiv mal eine Attacke setzen quasi, was ich halt irgendwie schon so mir vorgenommen hatte. Aber wie gesagt, die Gruppe war perfekt und ohne die Gruppe hätte ich nicht geschafft, an dem Tag unter 8,25 zu laufen.
Das war ja eigentlich auch nicht nötig unbedingt, ne?
Nee.
Es war ja schon noch so, dass Tim ja dann auch irgendwann alleine war, ne? Also vorne ist Tim Wanderwelt weggestiefelt und da hast du dich eigentlich nicht dran beteiligt. Und das war ja auch gut so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich haben die echt nochmal ausgemacht, dass sie sogar Richtung Olympianorm anlaufen wollen. Dadurch war es halt ein paar Leuten zu schnell. Aber selbst wenn ich bessere Beine gehabt hätte oder auch mental besser drauf gewesen wäre in der ersten Rennhälfte, wäre ich wahrscheinlich an einem ähnlichen Ort gewesen. Vielleicht hätte ich halt versucht, ein bisschen früher ein paar Positionen gut zu machen, um halt einfach ein bisschen weiter vorne zu sein, wenn es auf die letzte Runde geht. Aber viel anders wäre es nicht gelaufen bestimmt und ja, auch dann auf der Zielgerade war es dann auch eigentlich okay. Und natürlich war ich dann, als ich die Zeit gesehen habe, erstmal ultra happy. Weil ich, wie gesagt, ich habe mich so ein Loch geredet im Rennen, dass ich echt richtig überrascht war. Dass es einfach jetzt, dass ich da plötzlich 8,23 gelaufen bin und halt diese EM-Norm hatte. Natürlich kam dann auch direkt in den Kopf, aber auch wieder so, diese ganze, ob das für die EM reicht und jetzt mit Felten und den anderen und also direkt dieses Negative war auch sofort da, weil jetzt da sich überschwänglich zu freuen, ist irgendwie, fühlt sich falsch an, finde ich. Obwohl es eigentlich ein Grund ist, sich zu freuen, 8:23 zu laufen, so. Ja, das war alles ein bisschen, da müsste ich mit meinem Sportpsychologen eigentlich mal drüber reden, ne? Hab aber leider keine Jungs, also müsst ihr mit mir drüber reden, ne? Kann ich mir nicht leisten. Nee, ach ja, im Endeffekt bin ich natürlich mega zufrieden mit der Zeit, mit der Leistung, mit dem Saisoneinstieg auch. Ich habe halt die große Hoffnung, dass ich noch schneller laufen kann im Verlauf der Saison. Ich glaube, ein idealeres Rennen zu finden wird schwierig, aber ich hoffe halt einfach, dass ich noch bessere Beine habe, noch mental ein bisschen fresher bin in einem späteren Rennen. Und dann hoffe ich halt auch drauf, dass ich in Redingen vielleicht nochmal 1-2 Sekunden schneller laufen kann, sodass ich dann nicht nochmal laufe die Woche danach und dann muss ich halt quasi, wenn die anderen Jungs in Brüssel laufen, von zu Hause die ertragen, dass ich vielleicht vom EM-Zug wieder runtergeschubst werde.
Ja.
Aber vielleicht auch nicht.
Ja, aber taktisch, Niki, ist es jetzt halt schlecht, dass du sowas sagst, weil...
Ja, ich hab's Felten auch schon gesagt. Was soll ich lieber sagen? Ich werde euch in Brüssel wegputzen.
Ja, es ist halt echt eine blöde Situation eigentlich, dass man dann da so pokern muss, dann nochmal vielleicht schneller zu laufen oder halt doch nicht zu laufen.
Hier, um es mal explizit vielleicht zu erklären, nochmal, du hast jetzt die zweite EM-Norm du bist der zweite Deutsche, der eine EM-Norm gelaufen ist jetzt dieses Jahr,
ja,
über die 3000 Meter Hindernis. Der erste war natürlich Freddy mit seinen 8:17, an die kommt wahrscheinlich keiner so schnell ran. Und jetzt ist die Frage, ob jemand schneller läuft als du noch und dich dann verdrängen kann, aber es müssten halt auch mindestens zwei Leute erstmal machen.
Im Moment müssten zwei Leute halt schneller laufen. Karl Bebendorf ist schon eingestiegen, hat zwei Hindernisse in 5:28, die sicherlich auch für ihn jetzt nicht überragend ist, aber ich bin mir auch sicher, dass Karl liefert eigentlich immer ab, wenn er muss. Und Karl läuft halt auch am nächsten Wochenende, während wir einen Redinglauf machen, wir quasi Fernduell. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der halt dann schneller läuft, ist halt schon, die ist halt schon groß einfach.
Aber er hat nur einen Schuss, oder? Also ja, die Woche drauf ist er
ja interessant, wenn Karl jetzt nicht schneller als 8:23 läuft, ob er dann nach Brüssel fahren würde. Oder ob er dann auch die Konfidenz hat zu sagen, ach, das schafft keiner. Aber ich würde es gar nicht halt zu sehr da drauf spekulieren, weil im Endeffekt nächste Woche nehmen wir wieder einen Podcast auf und dann sind wir hoffentlich nochmal einen Ticken schlauer.
Aber wie ultra spannend ist es denn?
Ja,
es ist doch.
Es ist aber auch schrecklich.
Also auf das haben wir doch das ganze Jahr eigentlich schon immer hingeredet und das war immer so dieses, oh mein Gott, das ist ja dann diese drei Wochen dann vor Rehlingen, Brüssel, Karlsruhe. Ja. Das ist so, das sind eigentlich für uns eigentlich doch diese vier wichtigsten Wochen eigentlich oder drei wichtigsten Wochen, die es jetzt eigentlich für uns doch jetzt die Saison ist, gibt oder für mich ist es zumindest auch so. Und ja, jetzt da so
als sein. Außenstehender würde ich mir auch das angucken.
Aber Niki ist ein bisschen genervt davon.
Ja, ich meine, ich hatte ja genau das Gleiche vor zwei Jahren. Ne? Da war ich ja auch drittbester Deutscher, damals halt im Ranking und war halt immer, musste jedem immer zittern, ich könnte verdrängt werden. Und es war halt wirklich keine schöne Zeit, da immer dann die Livestreams zu gucken. Und ich meine, es ist ja auch ein komisches Gefühl, wenn ich dann jetzt anfangen würde, Felten und Nick hier zu gönnen, dass die schlechte Rennen laufen oder Jens oder wem auch immer. Aber natürlich freue ich mich auch nicht, wenn die mich vom EM-Zug, wie gesagt, verdrängen. Und es ist halt auch eigentlich ja kontraproduktiv, wenn ich jetzt anfange, jedes Wochenende hier noch ein Rennen zu machen. Ich habe auch überlegt, ob ich noch in Marseille laufe unter der Woche, weil ich weiß, eigentlich für meine sportliche Entwicklung auch Richtung EM macht es jetzt Sinn, noch einmal zu laufen und dann aber auch mal wieder zu trainieren, statt quasi jetzt immer noch irgendwie den ganzen Mai zu versuchen, möglichst schnell zu laufen und dann ist man halt in der EM 8 Tage später, gefühlt ist der Vorlauf oder na gut, 12 Tage später. Das ist halt eigentlich nicht klug, ne?
Ja. Vor allem.
Und das denke ich mir, wie schön wäre es, wenn irgendwie die Regel wäre, die ersten drei, die Norm laufen, dann könnte ich jetzt hier feiern heute. <oder? lacht> Aber so ist es halt nicht.
Ja.
Nein, nein. Ja, wie gesagt, ich denke, nach Redingen sind wir nochmal vielleicht ein bisschen schlauer oder auch wenn Karl gelaufen ist.
Ja.
Ja, dann schauen wir mal. Felten halt ist 8:27 gelaufen, was halt für Felten echt ein stabiles Niveau ist, jetzt einmal 8,28, einmal 8,27. Da kann damit eigentlich auch zufrieden sein, aber ist er natürlich nicht, wenn er halt sieht, dass für die EM muss man halt schneller laufen. Und ja, Jens, wie gesagt, mit dir hinten gelaufen, Maxi Feist ausgestiegen. Ja, es spitzt sich fast wieder ein wenig zu auf das Duell Felten und ich.
Aber auf das Thema kommen wir dann nächste Woche noch zurück und ich denke, wir sollten noch kurz über die anderen Running Gags Teilnehmer des Wochenendes vielleicht reden.
Ja, mit wem könnten wir denn anfangen?
Maxi und Adrian.
Ich dachte, es ist jemand, der mit uns auf der Couch sitzt.
Ach, nein, den Flo machen wir zum Schluss.
Das, Maxi das und ist Adrian normal. Waren auch die ersten, die wir angeguckt haben, als wir da waren. Ne? Und es war ein geiles Rennen. Mittlerweile kannten wir in dem Rennen auch viele, viele Bayern waren in dem Rennen. Und Adrian, der da in der Schweiz sich vorbereitet und natürlich in den geilsten On-Schuhen läuft, die er einfach selber entwickelt, ist
3,48
gelaufen. Maxi ist 3,48 gelaufen, also sehr cooler Saison-Einstieg.
Ja. Ja, ich glaube.
Gutes Niveau für uns 3x1000 Staffeln, die vielleicht irgendwann stattfinden. Ja, und dann das nächste Rennen war es. Dann.
Das war dann ich.
Du.
Ja. Ja.
Bist im Zähler aufgekommen, der auf unter 3,40 gepaced werden sollte.
3,38, ja.
Von Lukas Abele.
Ja, da auch erstmal Shoutout an ihn. War für mich auch persönlich super gut gepaced.
Ja.
Weil ich halt, ich habe ja von meinem. Ja, von meinem Koffeinkonsum gesprochen und da habe ich auch ein bisschen den Start so ein bisschen verschlafen. Ich meine, ich bin recht innen gestartet, war dann recht früh auch innen und dann haben mich halt alle außen überholt.
Ja,
und ich habe mich dann halt, weil mal ehrlich, halt 3,38 ist halt 4 Sekunden schneller als meine Bestzeit.
Ja.
Also dann ist es auch okay, halt ein bisschen hinten da drin zu chillen und das habe ich mir auch gedacht. Ich halte mich ein bisschen raus und dann war ich halt dann auch echt weit hinten und wir waren recht früh aus Single File und dann, weiß nicht, von vorne bis hinten sind dann halt schnell mal 2 Sekunden halt, ne? Und wenn, wie angekündigt, 58 angelaufen wird, dann ist es halt schnell eine 60 hinten. Aber so war es dann nicht, weil Lukas halt vielleicht ein bisschen zu schnell angegangen ist. Also für mich war es halt top, weil ich eine 58 durchgegangen sind. Also sehr gleichmäßig und dann die zweite Runde, glaube ich, eine 59. Und dann habe ich mich auch so langsam mal ins so habe ich mich reingefunden, da habe ich mich dann auch nicht mal wohl gefühlt und habe mich dann auch gut gefühlt, als wir die 1000 durchgegangen sind. Und ich meine, wir sind halt durchgegangen 2,26 sowas, weiß nicht.
Also ich würde sagen, dass du langsam durchgegangen bist als 2,26. Also ich würde sagen, dass du eher 2,27 durchgegangen bist, aber vorne würde ich sagen, ja, 2,26 tief.
Ja.
Es war halt bei dir das Geile, dass das Rennen halt, Lukas hat es, glaube ich, ein bisschen schneller gemacht als geplant oder halt einfach genauso schnell, aber es war halt trotzdem geil, dass ihr halt schön am Tempomacher dran geblieben sind und dass du halt auch, statt irgendwie, dass die Leute anfangen, Panik zu bekommen, wenn sie ganz hinten sind und dann nebeneinander laufen, war sich jeder irgendwie so sicher, das Tempo passt mir eigentlich gerade und dadurch war es echt fast das, das entspannteste Rennen, würde ich fast sagen, 15 Meter so.
Das ist auch immer ein schmaler Grat, ne? Also, dass dann die Leute... weil das ist ja immer kontraproduktiv für alle, wenn es dann halt so ein Gerangel wird, es verbraucht ja Energie und so. Und das ist halt immer gut, ne, wenn halt alle sich einig sind und dann Single File, halt jeder hat das Ziel, schnell zu laufen. Das ist halt gut für alle und da habe ich mich, oder wenn jeder halt glaubt, er ist am richtigen Fleck sozusagen.
Es muss halt auch dann jeder dranbleiben, ne? Weil es reicht einer, der in der Kette abreißen lässt, der einen schlechten Tag hat oder sonst irgendwas und dann nicht rausgeht, aber halt ist schon, aber halt das Tempo verschleppt und dann ist die Lücke da und dann kannst du, wenn du dahinter bist, nichts mehr machen.
Das war halt zum Beispiel im Lauf vor und so, dass da so ein bisschen halt irgendwie Chaos entstanden ist und dann halt einfach war es halt plötzlich langsam.
Ja.
Und das darf halt nicht passieren und das war auch bei uns nicht der Fall. Und ja, dann sind wir halt auf die letzten 400 und da habe ich halt gemerkt, ja, okay, also du fühlst dich halt auch echt richtig, richtig gut. Und dann bin ich halt dann raus, bin dann schon dann halt auch auf der ersten also auf der ersten Kurve sozusagen, an den Leuten ein bisschen vorbei und dann 300 to go bin ich dann halt wirklich dann halt auch richtig los und musste zeitweise auch auf Bahn 3 dann laufen. Das war so richtig ein bisschen enger sozusagen.
Wegen dem Zelt.
Ne? Wegen dem Zelt, ja. Da waren dann die Leute auf Bahn 4 dann schon, die dann halt durch warm gemacht haben und so lag Zeug rum. Aber es hat dann gereicht und 200 vor Schluss war ich dann wirklich an der kompletten Gruppe auch vorbei.
Aber das war richtig spannend zu sehen von der Zielgeraden aus, weil wir halt wirklich gesehen haben, du läufst in dieses Zelt rein und auf einmal sieht man euch alle nicht mehr und man merkt, dass du diese ganze Gerade runter ein bisschen strugglest, halt diese Gruppe zu überholen. Ja. Und dann kommt ihr aus dem Zelt raus und auf einmal bist du vorne.
Ja. Ja. Ja, und da habe ich dann halt meinen Move abgeschlossen gehabt und war vorne dann 200 to go, konnte wieder innen laufen, also es war halt perfekt für mich.
Perfektes Timing, ja.
Und bin dann halt, also besser hätte das Rennen für mich auch nicht laufen können und bin dann halt in den letzten 200 vor alles gegeben und ja, bin dann halt in 3:37.74 gelaufen und
hast das Ding auch gewonnen wieder natürlich. Genau. Die letzten 100 waren schon aber hart, ne? Weil du hast ja schon viel gegeben, ne?
Ja.
Aber du hast es gut. Oder wie würdest du es beschreiben, die letzten 100?
Ich würde sagen, es war perfekt, also vom Timing so. Ich bin nicht langsamer geworden auf den letzten 30 oder so, dass man so dieses Ding, dass man dann hart wird oder so und nicht mehr vorwärts kommt. Das war genauso richtig eigentlich vom Timing. Und dann war halt einfach, ich war super fertig danach. Also es waren dann Laktatströms im Körper und aber halt auch super voller Adrenalin, weil ich ja super happy war. Ich meine, das sind 5 Sekunden PB. Da ist man super happy damit und die Zeit bedeutet mir weniger als die Tatsache, dass ich halt einfach jetzt auch überhaupt so schnell laufen kann und dass jetzt doch nach Huelva eigentlich alles okay ist, weil ich ja dann schon mir viele Gedanken gemacht habe nach Huelva, ob alles dann okay ist, ob ich richtig trainiert habe, ob ich jetzt erholt bin, ob ich irgendwie falsch trainiert habe und so. Obwohl ich ja sehr überzeugt bin von dem, was wir machen, kommen dann halt schnell auch dann doch halt Zweifel auf. Und ja, da bin ich jetzt mit Selbstvertrauen aus Karlsruhe raus, so was ich eigentlich gehofft habe, dass ich auch, dass es so passiert und kann jetzt, glaube ich, in Rehling gut an den Start gehen.
Also deine letzte Runde war ja auch in 54 oder 55 Sekunden sowas. Ja. Das ist ja auch wahnsinnig schnell einfach, das hinten raus nochmal stehen zu können. Und wenn man dann auch guckt, wo du dich in der Gesamtergebnisliste da einreißt in diesem Feld, das ist halt auch super spannend zu sehen, weil Max Torwart zum Beispiel war genau einen Platz vor dir in der Ergebnisliste. Ja. Der war in einem schnelleren Lauf. Also da bist du halt schon in richtig guter Gesellschaft jetzt unterwegs da.
Ja. Also da muss man schon auch mal sagen, es ist bestätigt, finde ich, auch ein bisschen so, was ich halt zuletzt trainiert habe. Und es war halt auch nicht besonders spezifisch, muss man dazu sagen, ne? Also es war einfach,
es war unfassbar unspezifisch, das kann man schon sagen. Also
ich habe eigentlich nichts, also ich habe so ein bisschen so gegrübelt und ich glaube, ich habe so wirklich eine Session, die schneller als 2:40 war, aber ich habe nichts gemacht.
Ja.
Also nichts. Also,
man kann nicht so sagen, wir haben fast nichts gemacht, sondern eigentlich du hast nichts gemacht, um 15 Meter irgendwie Renntempo zu laufen. Also das hat, glaube ich, es hat dich ja selber schon auch überrascht, dass es dann so schnell wird.
Ja, auf jeden Fall.
Und mich schon auch als Außenstehender. Also unter 3:40, ja, aber der 3:37 klingt halt wirklich einfach sauschnell. Aber dann natürlich im nächsten Atemzug, wie du schon sagst, ich meine, wenn du halt Deutscher Meister 5000 Meter bist und halt von Zeiten 13:20 halt träumst, so dann ist halt eine 3:37 dann auch wieder fast so das, was halt dann
nötig ist,
nötig ist, wenn man Deutscher Meister werden will oder halt das Niveau auch auf 5000 hat, aber trotzdem, wie du sagst, gutes Selbstbewusstsein, du kannst, glaube ich, jetzt wieder mehr an deinen Körper glauben und ich sag mal, die Zeit
nehme ich mit.
Nimmst du schon auch mit, ne? Und wer weiß, vielleicht läufst du auch nochmal eine 1500 dieses Jahr. Ich will es nicht hier, aber ich meine, angenommen, du läufst ja nochmal eine Sekunde schneller oder so, dann bist du halt schon in Bereichen, wo man dann echt so sagt, das ist schon einfach ein 1500 Meter, da vielleicht auch mal eine Überlegung ist, das ein bisschen ernster so zu nehmen, ne?
Auf der Deutschen sind die 1500 Vorläufe nicht nach den 5000 Metern, oder?
Doch. Freitag sind doch die 5000.
Ja, aber die 1500 Vorläufe sind doch auch.
Nee,
sind
Samstag.
5000 ist bloß das Vorprogramm am Freitag. Also 5000 werden bloß am Freitag gelaufen und dann ist Samstag, Sonntag das normale Programm. Also theoretisch wäre der Doppelstart möglich, aber ich habe das jetzt wirklich oft, also zu oft gehört.
Ist jetzt auch Quatsch wegen einem Lauf. Ja. So. Aber ja, ich meine, wenn wir halt überlegen, so wo wir herkommen, so hätte uns vor ein, zwei Jahren halt jemand so gesagt, dass der Running Rekord in 2:37 ist über 1500. Da war er halt noch bei 3:47. Das ist halt schon krass. Junge, jetzt sind die Running Rekorde langsam auch wirklich mit Hindernis und 1500
Niki,
auf einem Niveau, wo man echt sagen muss, hui.
Hast du jetzt eigentlich auch den Vereinsrekord von Höchstadt?
Ja, Martin ist 8:24 gelaufen.
Ja, ne? Ja.
Hat mir aber auch geschrieben, da habe ich ihn zu seinem Marathon gratuliert. Mhm. Hat sich auch gefreut.
Was ist er denn gelaufen?
Hohe 30, oder? 2:39?
Okay. Ja, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr
genau. Niki, du hast mich gerade so ein bisschen, als du gesagt hast, da wo wir herkommen, so, hast du mich so ein bisschen an so einen deutschen Autotune-Rapper erinnert. So, ja, ich weiß, wo ich herkomme, so, ich vergesse meine Basis nicht, ich weiß, wo ich herkomme, ich vergesse meine Brüder nicht.
Das ist Motivationsredner.
Das ist aber jeder Rapper jemals, glaube ich. Das hat Drake auch schon gemacht und alles. Also
jeder Rapper ist doch auch immer so. Und meine Lehrerin hat immer gesagt, ich kann damit niemals Geld verdienen, ich muss Deutsch-Abi machen, aber jetzt guck mich an.
Ganz häufig war es auch der Mathelehrer.
Oder der Mathelehrer. Ja, nee, so schlimm ist ja nicht.
Kaufst du Mama auch ein Haus?
Ja, dann denke ich mir wieder so, hätte ich früher gedacht, dass wir so 3:37 laufen, da dachte ich ja, dass wir Weltstars sind, aber Mama Haus kaufen ist noch nicht so weit. Ne? aber ist ja schön, dass man das so, irgendwie ist es schön, dass man es so für selbstverständlich dann noch irgendwie hält, aber man kann sich ja halt auch mal kurz eine Sekunde freuen und drüber nachdenken, dass der Flo vor 2 Jahren das bestimmt sehr gut gefunden hätte.
Ja, also wer den Stream geguckt hat, ich habe mich auch sehr gefreut.
Ja, du hast dich auch sehr gefreut. Gut, wir reden schon wieder ganz schön lange, ne?
Ja,
aber kurzer Podcast.
Wollen wir noch einen kurzen Ausblick machen?
Wollen wir noch kurz die restlichen Running Gags-Mitglieder, die gelaufen sind, erwähnen hier, weil die hocken nämlich hier 3 Meter entfernt und sind bestimmt gar nicht begeistert, wenn wir das jetzt
komplett. Ja, aber die sind ein bisschen beschäftigt mit Geogesser.
Ah, okay.
Oder Sudoku, okay. Sudoku und Geogesser.
Und Fritz findet vor allem auch Geogesser seit einer Stunde immer so extra euphorisch, dass er so immer extra zeigt, wenn er wieder ganz nah dran war. Dafür sollte er eigentlich keine Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Fritz und Julius sind im B- bzw. C-Lauf gelaufen, ne? Aber sie wollen nicht, dass wir drüber reden.
Aber wir reden jetzt extra drüber.
Trotzdem, jetzt eine halbe Stunde analysieren wir jetzt jedes Hindernis von Fritz und jede mentale Einstellung von Julius gegenüber Normen von deutschen Meisterschaften. Nein,
Schatz. Also ich finde, um mit etwas Positivem auf jeden Fall zu starten, dass die Hindernisse von Fritz sehr dynamisch und gut aussahen.
Fritz ist auch nicht gestürzt, auch was immer was Positives. Ja, also ich glaube, Fritz hat oft Lob bekommen für seine Hindernisse. Jo, jeder hat eigentlich gesagt, so Fritz, das ist ja gar nicht so scheiße, ne? Aber
jetzt macht er wieder Faxen.
Aber dadurch wurde Fritz ja auch belobt in einer kleinen PB, aber ich glaube, dass er jetzt, wenn er vielleicht auch noch anfängt, zwischen den Hindernissen ein bisschen schneller zu laufen und dann seine gute Hindernistechnik beibehält, dass es dann auch noch ein bisschen höher hinausgehen kann.
Ja.
Ich meine, die deutsche Norm von 9:15 klingt natürlich schon noch weit entfernt, aber ich glaube, es ist sehr viel möglich über die Hindernisse, vor allem, wenn man so ein bisschen sich anfreundet mit der Strecke und jetzt noch ein bisschen Zeit hat, da auch an der Kraftausdauer und an den rennspezifischen Skills zu arbeiten, dass wir da noch einen Shot sehen werden von Fritz in Richtung DM-Quali. Und da können wir uns, denke ich, alle drauf freuen.
Ja, und die DM-Quali hat der Julius ja auch, ne?
Julius überragend und solide sich abgeholt.
Er hat zwar dann noch probiert, sie zu überbieten, aber
Nein, ich war natürlich. Ja, ich meine, Julius könnte auch selber sagen zu seinem Rennen. So, ich jetzt als Außenstehender würde sagen, dass Julius halt natürlich schon schnell angegangen ist, wenn man vor allem auch seine 2 Hindernisse aus Blitzhausen, da ist er ja fast ähnlich schnell angegangen. Und es sah auch lange richtig gut aus. Und ich dachte so, Julius kann richtig einen raushauen. Und dann hat einfach ein bisschen die Kraft nachgelassen. Und dann wurden die Hürden auch schwer bei Julius am Ende. Und dann ist er halt von dem 9:0-Tempo leider noch auf die 9:14,8 runtergerutscht.
Und dabei halt die letzten 100 Meter sahen nicht mehr so dynamisch aus. Auch so, dass man kurz Angst haben konnte, ob es dann doch noch knapp wird mit der DM-Norm. Aber Ja, das ist, Julius wäre auch sicher so noch ein zweites Rennen gelaufen, um die DM-Norm abzuhaken. Ja,
also, da ist halt deshalb auch Hindernis halt brutal und gnadenlos.
Ja,
ne?
Ja. Halt, ja. Ja, ich denke, Julius kann ähnlich wie du aus Huelva mitnehmen, dass er quasi, es fehlt halt einfach noch ein Kilometer, den man durchhalten muss. Und wenn man da noch ein bisschen fitter ist, dann läuft man letztens mit auch noch mal schneller als die beiden davor. Und dann reden wir natürlich da schon über ganz andere Zielzeiten. Aber Jules will ja auch nicht der langsamste Running Gags bei einer DM werden. Das heißt, entweder Fritz und Theo müssen sich noch qualifizieren oder Jules muss noch mal ein bisschen Kraftausdauer tanken.
Ja.
Ja, jetzt haben wir noch jemanden vergessen. Nee, ne? Tom Jäger kriegt noch einen kleinen Shoutout für seine DM noch.
Jo. Ich dachte, das ist ein Anti-Fan, hat er mal gesagt.
Ja, die ganzen Jägers tun immer so, als wären sie so.
Nee, Tom spezifisch, weil seine Athleten gemeint haben, dass die nur für die Biermeile trainieren.
Ah, und ja, das gut. Das stimmt. Das geht natürlich nicht. Nee. Trainiert auch laufen ohne Alkohol. Ja, und dann würde ich sagen, noch ein kurzer Ausblick. Das Rennwochenende jetzt wird ein bisschen ruhiger, was unser Team angeht, weil ich glaube, dass tatsächlich nur Flo und ich laufen.
Ja. Aber dazwischen gibt es nochmal.
Fritz läuft noch 1500 in. Ja, darüber rede ich nicht. Nee, das ist. Nee, nee,
nee. Wir können ja, ja kurz.
Die Laura läuft auch.
Die Laura läuft auch, stimmt.
Laura läuft auch.
Aber wir haben jetzt ganz kurz, wir haben den Shoutout an Tom vergeben, aber nicht gesagt, dass er eine 14:26 auf 5000 Meter gelaufen ist. Natürlich, das wäre jetzt irgendwie der Vollständigkeit halber, gehört es noch rein, denke ich. Ja, und nächstes Wochenende, was habt ihr da vor?
Naja, Niki und ich laufen halt in Rehlingen und Niki läuft da wieder Hindernisse, ich laufe die 5000 und versuchen da in dem B-Kategorie-Rennen und da versuchen wir nochmal schnell zu laufen und ja, vielleicht rutscht für mich ja die EM-Norm raus und für Niki nochmal ein, zwei Sekunden über die Hindernisse. Ja, genau, also es wird auf jeden Fall für mich insbesondere halt auch ein spannendes Rennen hinsichtlich dann eben EM, weil eigentlich alle, die da 5000 Meter laufen, auch ja die EM-Norm oder alle, die um das Rennen für die EM, da, also da, die dabei sind, werden auch da sein, außer Sam. Und das ist halt dann nochmal sehr spannend.
Also man sieht quasi eine kleine deutsche Meisterschaft ohne Sam Parsons. Allein das ist schon ein Grund, wieso das sehr cool wird, das Rennen. Und dann ja auch noch, wie du sagst, viele Internationals. Natürlich ist Rehlingen immer so ein bisschen, sind kleinere Felder, also ist anders als Karlsruhe, ist jetzt nicht ausgelegt darauf, dass da jeder eine PB läuft. Also einfach, ja, natürlich gibt es auch gute Pacemaker, so, man weiß dann immer nicht so ganz, will die Spitze jetzt auch auf EM-Norm angehen oder schneller, das auf Hindernis wird es auch sicherlich spannend. Und die Temperaturen sind vielleicht auch ein bisschen höher, weil es ein bisschen früher ist. Aber so wie es aussieht, ist der Wetterbericht jetzt nicht auf einen super heißen Sommertag aus und deswegen.
Ja.
Denke ich, kann man da schon noch mal schneller laufen. Und das machen wir einfach.
Es wird auch einen Livestream geben, denke ich.
Der Saarländische Rundfunk ist natürlich auch am Start.
Ja, und da, wenn man den
Flug wird auch richtig groß angekündigt in Rehlingen, wirklich da neben den allergrößten startet euch
ein Livestream. Das ist auch einfach unnötig. Ne?
Ich glaube, ich sage auch nur, weil du YouTuber bist, wirst du angekündigt.
Ich bin jetzt einfach Influencer.
Ja, wir sind Influencer.
Bist du nicht angekündigt worden, Niki?
Nee. Ich bin letztens auch ausgestiegen, das sind wir echt nicht angekommen. Finde ich okay.
Okay.
Super, vielen Dank fürs Zuhören.
War cool.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Tschüss.